Es tut gut, wenn man die Maske abnehmen kann. Aber mich stört das nicht, muss ich sagen. Ich habe das ja 40 Jahre ertragen und immer noch. Ich freue mich ganz sehr, dass ich nach langer Zeit wieder mal bei euch bin. Das muss ich ehrlich gestehen. Und auch, dass ich wieder einen Gottesdienst in einer größeren Gemeinde habe. In Satzung, wir haben längere Zeit, also jetzt haben wir 4 Wochen vielleicht wieder Gottesdienst. Und im März bin ich zum Gottesdienst in Auerbach zum Predigtdienst gewesen. Und vorher haben wir einige Wochen gar keinen gehabt. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob wir nur online einen Gottesdienst haben oder ob wir uns persönlich in die Augen sehen können dabei, wenn wir uns auch nicht die Hand geben können. Ja, ich habe mich ganz sehr gefreut, dass das endlich geklappt hat. Ich weiß gar nicht, nach welch langer Zeit. Mindestens 2 Jahre. Es kann auch noch länger sein. Das lag zum Teil an mir und zum Teil an Umständen. Da möchte ich euch etwas dazu sagen vielleicht. Ich war im November, ich muss im November 2019 beginnen, so weit zurück, war ich in Afrika gerade, als mich ein Anruf erreichte aus meiner ehemaligen Klinik. Und der Oberarzt sagte, mein Nachfolger hat gekündigt. Jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Kannst du uns nicht helfen? Oh weh, dachte ich. Bin ich erst mal nach Hause gekommen. Dann habe ich mit meiner Frau geredet. Ach, hat sie gesagt, wenn du in Afrika arbeitest, kannst du auch hier arbeiten. Da konnte ich dann nichts mehr dagegen sagen. Also ich bin wieder teilbeschäftigt seit Dezember 2019. Das Jahr 2020 hat uns ja große Veränderungen gebracht. Ich hatte im Mai 2020 eine Krebsoperation. Ich habe mich gut davon erholt und habe schon wieder im Juli 2019 den Flug gebucht nach Tansania für 5 Wochen zum Arbeiten. Ich habe ja jetzt Urlaub, den ich beantragen muss. Habe ich ordnungsgemäß beantragt, aber dann hat leider die Fluggesellschaft gesagt, wir fliegen nicht mehr, sodass der Flug storniert wurde. Dann habe ich im September wieder angefangen zu arbeiten, richtig, im Krankenhaus. Im Oktober hatte ich dann eine Corona-Erkrankung. Nicht ganz so dramatisch, aber immerhin. Da habe ich dann im November wieder angefangen zu arbeiten, schon ja nach 2 Wochen. Weil mir es gut ging, muss ich sagen. Ne? Und ich habe mich gefreut. Ich dachte, das sieht alles gut aus. Und dann habe ich auch gedacht, im Dezember, eigentlich wäre es ja langsam wieder Zeit, dass du dich wieder ein bisschen fit machst für die nächsten Einsätze, und habe begonnen zu joggen. Bisher ging mir es ja gut. Und alle haben mich gefragt, hast du noch Luftnot oder so? Ich habe gesagt, nix, ich habe nichts mehr. Und dann habe ich begonnen zu joggen und ich dachte, ich bin nicht mehr ich selber. Erstens habe ich nicht einmal 1 Kilometer geschafft, wo ich sonst locker 10 schaffe. Und das klang wie eine Dampfmaschine am Berg. Auf der Strecke waren noch ein paar Wanderer, die haben sich umgedreht und haben geguckt, was für ein Auto kommt. So schlimm war das. Das hat sich zum Glück schon etwas gebessert, aber noch lange nicht gut. Ja, und jetzt bin ich wieder, ja, so einigermaßen wieder fit. Ich soll euch ganz herzliche Grüße bestellen von den Geschwistern aus Satzung. Ganz besonders den Jugendlichen. Na, für mich seid ihr immer noch Jugendliche. Es gibt noch Schnee in Satzung. Aber das lohnt nicht mehr, denke ich jetzt. Ja, das ist die Geschichte der vergangenen 2 Jahre gewesen, deswegen manchmal abgesagt, jetzt auch den letzten von Anfang des Jahres verschoben. Und jetzt bin ich zum Glück unter euch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Ostern. Eigentlich sollte ja da ein ganz strenger Lockdown über 5 Tage sein. Das heißt, keiner soll das Haus verlassen. Und das hat mich etwas daran erinnert, Da war doch mal was, da gab es schon mal Leute, die haben das Haus nicht mehr verlassen. Das war wie bei den Jüngern nach Ostern, die haben das Haus nicht mehr verlassen. Aus anderen Gründen allerdings. Sie waren ängstlich und hatten Gefahr für ihr Leben gesehen. Nur zwei von ihnen, die haben die Sache durchbrochen. Die haben das Haus verlassen. Machen manche heutzutage ja auch, ne? Die sind halt gesagt, es hat keinen Zweck mehr. Wir gehen halt aufs Land, wo wir wohnen, und dann wollen wir die ganze andere Sache mit Jesus mal vergessen. Das hat sich ja doch nicht gelohnt oder bewahrheitet. Zum Glück hat sich ein Wanderer zu ihnen gesellt und der hat ihnen etwas erzählt. Und da lesen wir, angefangen von Mose bis zu den über die Propheten und alles, was Jesus betraf. Und offensichtlich hat das die zwei sehr beeindruckt, sodass sie ihnen gesagt haben, dann komm mit zu uns nach Hause, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und da habe ich gedacht, wenn für die zwei die Geschichte mit Mose so interessant und wichtig war, vielleicht ist die für uns, es sind immerhin plus 2000 Jahre mehr, auch noch interessant und wichtig. Und deswegen möchte ich sie euch vorlesen, wie wir sie in der Apostelgeschichte finden. Da lesen wir aus der Rede des Stephanus in der Apostelgeschichte 7, Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren, ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. 3 Monate lang konnten seine Eltern für ihn sorgen. Als sie ihn dann doch aussetzen mussten, wurde er von der Tochter des Pharao aufgenommen, die ihn als ihren Sohn aufzog. Da gibt's einen neuen Film über Mose. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da wird deutlich gezeigt, sie hat ihn wirklich wie ihren Sohn aufgezogen, wie einen zweiten Sohn. Also sie hatte noch einen Sohn. Aber den Mose hat sie wie ihren ersten Sohn aufgezogen. So erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung und zeichnete sich durch seine Worte und Taten aus. Mit 40 Jahren fasste er den Entschluss, sich nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten, umzusehen. Als er einmal sah, wie einer von ihnen ohne Grund misshandelt wurde, griff er ein. Er rächte den Unterdrückten und schlug den Ägypter nieder. Und Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass Gott sie durch ihn retten wollte. Aber sie verstanden das nicht. Am nächsten Tag kam er nämlich gerade dazu, wie zwei von ihnen miteinander stritten. Er wollte sie versöhnen, damit sie Frieden hielten. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder. Warum schlagt ihr euch? Aber der, der den Streit angefangen hatte, stieß ihn zur Seite und schrie, wer hat dich eigentlich zum Aufseher und Richter über uns gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Als Mose das hörte, floh er ins Land Midian. Dort lebte er als Ausländer und zeugte 2 Söhne. So vergingen 40 Jahre. Eines Tages erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in der Flamme eines brennenden Dornbuschs. Mose wunderte sich über die Erscheinung. Er ging näher heran, um sich das genauer anzusehen. Da hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Der Herr aber sagte, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Stöhnen gehört. Nun bin ich zu seiner Rettung gekommen. Und jetzt geh, ich will dich nach Ägypten senden. Gerade den Mose, den sie abgelehnt hatten, als sie sagten, wer hat dich zum Aufseher und Richter gesetzt, gerade den schickte Gott ihnen jetzt als Anführer und Befreier. Er beauftragte ihn durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Gerade dieser Mose führte sie aus dem Land heraus. Er vollbrachte dabei Wunder und außergewöhnliche Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Und gerade dieser Mose sagte zu den Israeliten, einen Propheten wie mich wird Gott aus eurer Mitte erwecken. Und als unsere Vorfahren sich in der Wüste vor Gott versammelten, war es gerade dieser Mose, der Vermittler zwischen ihnen und dem Engel wurde, der auf dem Berg zu ihm redete. Gerade dieser Mose, gerade dieser Armin, und ich denke, hier kann jeder seinen Namen mal einsetzen. Gott ist immer persönlich. Manchmal ist das natürlich geradezu peinlich. Ich bin gemeint, kein anderer. Der Mose ist hier nur ein Beispiel für mich. Gerade ich, gerade du oder gerade ihr. Vielleicht würden wir sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Am wenigsten ich selbst oder du selbst. Eigentlich passt das, was Gott sich hier ausdenkt, nicht zu mir. Eigentlich geht mein Leben anders. Eigentlich habe ich anderes vor. Ich hatte schon wieder für den Februar diesen Jahres einen Flug nach Tansania für 5 Wochen gebucht zum Arbeiten. Durch den Lockdown, der dann gekommen war, habe ich den nun auch wieder abgesagt. Jetzt habe ich noch ein paar Gutscheine zum Fliegen. Gott sagt, gerade dieser Mose und gerade dieser Armin, dieser Mann und diese Frau, die meine ich, mit denen habe ich einen Plan. Und wir sagen dazu, warum gerade ich? Warum gerade ich? Warum gerade du? Ganz einfach. Eben weil Gott es so sagt. Gott sagt, gerade du, du bist gemeint. Und niemand anderes. Und nicht mein Bruder und auch nicht mein eigenes Ich hat hier etwas zu sagen. Ich möchte jetzt noch aus dem 2. Buch Mose etwas lesen, aus der Geschichte von Mose. Da lesen wir aus dem Kapitel 3. Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Warum brennt der Dornbusch nicht, dachte Mose. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser. Komm nicht näher, sagte Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir kennen die Geschichte von Mose sehr gut, denke ich. Die Israeliten waren in Ägypten schon 400 Jahre und sie haben die Israeliten kurz gehalten, sie mussten für sie arbeiten. Und als letzte, ja, schlimme Entscheidung war die Entscheidung gefallen, dass er alle männlichen Babys töten ließ, der Pharao, damit sie nicht so viel Nachwuchs hätten. Mose wurde ausgesetzt und Gott wollte, dass ihn die Tochter des Pharao findet, damit er die beste Schul- und Universitätsausbildung erhalten konnte, die zur damaligen Zeit möglich war. Und es war tatsächlich die beste Ausbildung, die es weltweit damals gab. Ägypten war führend in allen Bereichen und Wissenschaftszweigen. Der Mose hatte sein Wissen auf dem höchsten Stand, was es damals gab. Nach 40 Jahren besinnt sich nun Mose seiner eigentlichen Herkunft. Ich habe mich gefragt, warum nicht früher? Er hätte ja auch mal früher sich darum kümmern können, was seine Landsleute machen. Er verteidigt einen Israeli und ermordet den Ägypter. Ihm bleibt am Ende nur die Flucht in die Wüste. Mose geht sozusagen in den freiwilligen Lockdown. Abgeschieden, kontaktlos, abgebrochen alles, mit niemandem mehr Kontakt. Er ist ausgegrenzt von allem. Wir könnten auch sagen, er befindet sich in Quarantäne. Vielleicht wird uns das jetzt in dieser Zeit ein bisschen bewusster, wie das ist. Er war geächtet. Er war abgeschieden in der Wüste. Wir merken, wie das ist, wenn wir längere Zeit so abgeschieden sind, wenn wir wenig Kontakt zu anderen haben. Vielleicht könnt ihr mal einige Fragen, die alleinstehend sind und jetzt zu Hause sind, die kaum Kontakt zu anderen haben, was das für ein Gefühl ist und was das alles mit einem innerlich macht. Wenn wir 5 Tage über Ostern nicht rausgekonnt hätten, das hätte uns nicht gefallen. Wir hätten es aber gut überstanden. Können wir uns vorstellen, wie das ist, wenn ich 40 Jahre in einer solchen Situation leben muss? Mose kann sich auch nicht durch negative Tests freikaufen. Er bleibt abgeschieden. Und er weiß nicht einmal, wie lange die Quarantäne dauert. Er hat nicht mal das Ziel vor Augen, weil es kein Ziel für ihn gibt. Er weiß, er ist abgeschnitten von allem, was er bisher getan hatte, von allen Menschen, die er bisher gekannt hatte. Ich glaube, das ist eine furchtbare Ungewissheit. Wie kann man sowas aushalten überhaupt? Was hatte Mose denn da für eine Perspektive noch? Welche Hoffnung hatte er? Kann man da überhaupt noch von einer Hoffnung sprechen? So ganz trifft das uns auf uns natürlich nicht zu. Wir haben ja alle, nehme ich mal an, noch niemanden umgebracht. Aber vielleicht sind wir manchmal auch vor der Flucht, vor der Realität. Ab in die Wüste. Einmal ausklinken, zur inneren und äußeren Ruhe kommen. Aber natürlich nicht so lange wie der Mose. Aber ich denke, wir bräuchten das vielleicht für eine kurze Zeit manchmal öfter. Und vielleicht hat manchen auch diese Zeit jetzt auch gut getan, über manches nachzudenken. Ich hatte mal einen Narkosearzt, wenn der so richtig durch Stress im Berufsleben fertig war, der sagte immer, ich bin reif für die Insel. Und dann hatte er glücklicherweise auf der Insel Hiddensee, das ist ein großes Privileg zu DDR-Zeiten, bei einer Familie eine Unterkunft, die war zwar im Hühnerstall, aber er war mal auf Hiddensee. Und das hat er sich jedes Jahr gegönnt. Das könnte man sich heute nicht mehr verstehen, ne? Aber er war reif für die Insel, hat er gesagt. Ich bin reif für die Insel. Mose ist also in der Wüste. Und jetzt kommt der erste von 2 wichtigen Sätzen, die ich euch weitergeben möchte. Der erste lautet, Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Eigentlich nicht besonders, ne, wenn ich euch das sage. Jahrzehnte sind ins Land gegangen. Mose hat nicht nur in der Wüste überlebt, er hat sogar eine eigene Familie gegründet. Manchmal sind scheinbare Niederlagen, die wir haben, von Gott ganz locker in eine wunderbare Sache verwandelbar. An so etwas hat er mit Sicherheit nicht gedacht, als er geflohen war. Aber trotzdem war Rückkehr für ihn unmöglich. Er wurde ja steckbrieflich gesucht. Aber nun war er sesshaft geworden, allerdings ganz anders, als er es sich vor vielen Jahren vorgestellt hatte. Aber es schien ja alles gut zu sein. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Aber er hat nur die Schafe gehütet, ne? An die Dromedare und kam er nicht ran. Nur das Kleinvieh steht drin, hat er gehütet. Eine ganz einfache Sache eigentlich. Schafe hüten, nur Schafe. Tägliche Arbeit, ganz einfache Routine. Kein Stress. Vielleicht hat ihm das am Anfang auch gut getan, dass er mit seinen Gedanken zur Ruhe kam. Vielleicht würde das auch uns manchmal gut tun, dass wir so Abstand von der Arbeit gewinnen. Aber wie lange halte ich sowas aus? Was macht die Zeit mit Mose? Was macht diese Zeit mit mir? Was macht die Zeit mit einem Menschen, der 40 Jahre von der Außenwelt abgeschieden ist, in der Wüste oder im Gefängnis, der kaum Kontakt zu anderen Menschen hat? Das verändert einen Menschen. Ich lese jetzt trotzdem wieder viele medizinische Zeitschriften und da lese ich auch viel, was halt die Psychologen sagen und die Psychiater sagen, wie Menschen verändert werden in dieser Zeit, die wenig Kontakt, wenig Gespräch mit anderen haben, die mit sich selber mittlerweile vielleicht reden. Das verändert Menschen ganz stark. Aber es verändert nicht nur die Menschen, die mit niemand Kontakt haben. Es verändert auch zum Beispiel eine alleinstehende Frau mit 3 Kindern in der Neubauwohnung, wo die noch im Homeoffice arbeiten muss, Homeschooling und nur ein Computer zu Hause. Da kann man durchdrehen. Da kann man tatsächlich in den Burnout fallen. Also die Pandemie verändert Menschen ganz sehr, das müssen wir sagen. Und es gibt tatsächlich jetzt schon viele psychische Schäden, die aufgearbeitet werden müssen irgendwann. Und auch mit den Kindern passiert was, die nicht mehr zu ihren Freunden können, die nicht mehr in der Schule sein können, die keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Ich glaube, die Mose-Geschichte an dieser Stelle ist schon recht aktuell. Und wir können uns vielleicht ein kleines bisschen in diesen Mose hineinversetzen. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Da passiert scheinbar gar nichts. Ganz gewohnter Alltag. Früh zieht er los mit seinen Schafen. Entweder er kommt abends zurück oder bleibt mehrere Tage unterwegs. Offenbar war Mose aber sehr zuverlässig, auch in solchen kleinen Dingen. Der Schwiegervater vertraute ihm seine ganze Herde an. Das war wahrscheinlich sein ganzer Besitz, sein ganzer Stolz, sein ganzer Reichtum, alles, was der Schwiegervater besaß, seine eigene Zukunft, die hat er dem Mose anvertraut. Seine Versicherung fürs Alter. Er hatte gemerkt, bei Mose ist die Herde sicher, auf den kann ich mich verlassen. Und ich frage mich, bin ich so ein Mensch, auf den sich andere so sehr verlassen können, dass sie, ja, wie der Schwiegervater, ihm alles anvertrauen? Können sich Menschen so auf mich verlassen? Bin ich so zuverlässig? Können andere mir so sehr vertrauen? Mose ist ja ein, wir würden heute sagen, ein beruflicher Quereinsteiger. Er hatte das nicht gelernt, mit Schafen umzugehen. Und er war vielleicht nicht mal so ein ausgeglichener Mensch, der so beruhigend auf die Schafe einwirkt. Wir wissen ja, dass er, wie in Ägypten da, als er den Mann umgebracht hat, auch jähzornig und aufbrausend sein konnte. Ein Mensch, der mit anderen manchmal vielleicht in Konflikt gerät. Und hier hatte er Zeit, da etwas zu lernen auf dieser Strecke. Und wahrscheinlich hat Gott ihm da viel Zeit zugemutet, das zu lernen. Denn wir lesen später, dass er ein ganz, ich will mal sagen, umgänglicher, freundlicher Mensch war, der sich für das Volk unendlich eingesetzt hat. Mose beherrschte eigentlich das Spagat zwischen Arm und Reich wie kein anderer. Ein Mann, der ganz elegant am Hofe des Pharao auftreten konnte, der auch bestimmend sein konnte, der wahrscheinlich auch für Ägypten viel geschafft hat. Aber er kannte auch die Ärmlichkeit seines Volkes. Mose war der Intellektuelle, der die Wissenschaft auf höchstem Niveau beherrschte. Und Reichtum hat ihn schon längst nicht mehr beeindruckt. Er lebte jeden Tag darin. Nein, mit schmutzigen Schafen hat er eigentlich 40 Jahre lang nichts zu tun gehabt. Und jetzt war es alles, was er hatte. Jahr ein, Jahr aus. Immer nur Schafe. Könnt ihr euch das vorstellen? Macht das nicht am Ende sogar ein bisschen stumpfsinnig? Verblödet man da nicht, wenn man niemand zum Reden hat? Wenn man immer nur die Schafe hat? Den ganzen Tag nur Schafe, niemand zum Reden. Am Ende fängt man an und redet mit den Schafen. Und wenn man nach Hause kommt, wird man noch abgestempelt als Irrer. Vielleicht hat ihm dann die Sonne geschadet, denken die. Da geht doch was kaputt im Kopf. Da geht doch Intelligenz verloren über 40 Jahre. Der intelligenteste Mensch, den eigentlich Ägypten damals hatte. Weiß Gott das denn nicht? Wenn schon der Plan Gottes ist, dass er das Volk Israel mal führen soll, dann muss er doch bedenken, dass da was kaputt geht in dem Kopf von Mose. Das ist doch verlorene Zeit eigentlich, verschenkte Energie. Das sind doch verpasste Gelegenheiten. Herr, du siehst das doch, oder? Ich glaube, darüber hat Mose in den ersten Jahren seines Schäferlebens sehr stark nachgedacht. Sehr stark nachgedacht. Hätte ich auch. Wahrscheinlich ist das gar nicht so weit weg. Und ich meine dann manchmal, das ist doch verlorene Zeit, die Gott hier verschenkt. Was denkt sich da Gott nur dabei? Da gibt's doch andere Möglichkeiten. Man sagt von Gott, er denke weiter als ich. Aber Jahr für Jahr werde ich einsamer, sagt Mose. Die Schafe, die kenne ich alle einzeln mit Namen. Jeden Familienstammbaum von jedem Schaf. Die hören aufs Wort. Aber was kann ich mir dafür kaufen? Es ist zum Verzweifeln und wieder geht ein Jahr sinnlos ins Land. Man wird älter, man wird vergesslicher. Am Ende dreht man noch durch. Das ist zum Verzweifeln, lieber Mose. Vielleicht geht das nicht nur dir so. Der ist ja mittlerweile schon fast 80. Und Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro immer noch. Eigentlich eine ganz einfache Familienpflicht. Die mussten ja gehütet werden. Einer muss es ja machen. Und da ist halt jetzt der Mose dran. Da kann sich der alte Schwiegervater vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe setzen. Vielleicht hat sich aber auch dieser Schwiegervater Jethro andere Gedanken dabei gemacht. Auf jeden Fall hat Jethro zum Plan Gottes dazugehört. Er ließ sich vielleicht auch ungewollt von Gott gebrauchen, um Mose auf größere Dinge vorzubereiten. Ich denke, manchmal möchte Gott uns als solche Steigbügelhalter für andere gebrauchen. Und das merken wir oft nicht. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, wenn ich das nicht merke. Die Hauptsache ist, ich folge dem, was Jesus mir sagt. Und jetzt kommt der zweite wichtige Satz, den ich euch noch mitgeben muss. Den habe ich aus einer anderen Übersetzung genommen, aus der Jerusalemer Bibel. Da steht nämlich im Kapitel 3, Vers 1, einmal trieb er die Schafe über die Steppe hinaus. Eigentlich genauso ein einfacher Satz wie der erste. Aber das ist ein Satz, der alles verändert. Ein ganz radikaler Satz. Bis dahin hat er die Schafe immer an die gleiche Stelle getrieben. Vielleicht, wenn sie was abgeweidet haben, ein Stückchen weiter und ringsrum und dann wieder dasselbe. Aber einmal, das hat er 40 Jahre lang nicht gemacht, einmal trieb er die Schafe über die Steppe hinaus. Wir hatten gelesen an den Berg Gottes, an den Berg Horeb. Raus aus dem Einerlei. Vielleicht geht Mose dabei auch ein Risiko ein. Was wird ihn dort erwarten? Keine Ahnung, er war ja noch nie dort. Aber er hat sich gesagt, ich tue das jetzt einfach mal. Und es kann manchmal unheimlich nützlich sein, über den Tellerrand hinauszuschauen, den Blick über meinen bisherigen Horizont schweifen zu lassen, Neuland zu sehen und vielleicht zu entdecken, neugierig bleiben. Ich weiß nicht, wer manchmal vor der Nachrichtensendung 20 Uhr ARD die Viertelstunde vorneweg noch gesehen hat. Da kam oder kommt auch immer eine Sendung Wissen vor acht. Und der letzte Satz dieser Sendung, wie heißt der? Bleiben Sie neugierig. Und ich denke, das ist für unser Leben wichtig. Neugierig bleiben. Albert Einstein, einer unserer klügsten Vordenker, hat gesagt, ich habe keine besondere Begabung. Habe ich Hilfe, wenn das der Herr Einstein sagt, dass er keine Begabung hat, was sollen wir dann sagen, oder ich? Er hat gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Ich denke, das ist wichtig für unser Leben. Lassen wir uns nicht von der Routine, wo sie auch immer notwendig ist, einschläfern. Bleibe neugierig. Habe ein wachsames Auge und ein wachsames Ohr. Und vor allen Dingen ein wachsames Herz. Bleibe neugierig, was Gott dir heute oder morgen sagen will. Vielleicht hat er wie bei Mose einen Plan für dein Leben. Und ich glaube, wir sind viel zu oft in unserer Routine gefangen, sodass wir das Reden Gottes oder dafür gar nicht empfänglich sind, weil die Routine uns erstickt. Einmal trieb er die Schafe über die Steppe hinaus. Warum nur? Was hat Mose dazu veranlasst? Hatte er die Steppe, wo er jeden Tag war, satt? Hatten die Schafe vielleicht die bisherigen trockenen Weiden satt? Es gibt manchmal in meinem Leben Augenblicke, die alles verändern. Und hier vielleicht sogar Augenblicke, die die Welt verändern. Auf den ersten Blick unbedeutend, nebensächlich, aber letztendlich im Ergebnis gewaltig. Und ich kann es nicht erklären, was treibt mich eigentlich an? Was motiviert mich? Das sollte ich diese Frage mir öfter stellen. Was motiviert mich wozu? Was treibt mich an? Manchmal ist es der Heilige Geist, der alles verändert, der plötzlich Türen öffnet, die 20 Jahre verschlossen waren, der Ideen und Impulse gibt. Eigentlich hätte ich auf diese Ideen vor 10 Jahren schon kommen müssen. Und warum bin ich es nicht? Das Wirken des Heiligen Geistes kann ich nicht erklären. Aber eines Tages muss ich die Schafe einfach weiter hinaustreiben. Ich kann nicht anders. Hinaus in die Weite auf Risiko. Wer geht hier ein Risiko ein? Natürlich Mose. Er weiß nicht, was dort passiert, ob er alle Schafe zurückbringt oder was geschehen wird. Vielleicht geht er ein Risiko ein, aber vielleicht geht auch Gott ein Risiko mit Mose ein. Vielleicht geht Gott ein Risiko mit mir ein. Vielleicht. Aber er hat eben auch einen Plan, den Mose nicht hatte. Gottes Gedanken gehen weiter. Seine Wege haben immer ein Ziel, egal wohin sie führen und wo sie entlang gehen und auch egal wie lang der Weg ist. Und es kann sein, dass ich auf diesem Weg Sonderbares entdecke. Unbegreifliches. Etwas, was ich nicht verstehen kann. Manchmal habe ich Angst davor, Neues zu entdecken, weil ich mich in meiner Routine wohlfühle. Die umgibt mich. Aber Gott möchte, dass ich Neues mit ihm entdecke. Hier brennt ein Dornbusch. Es ist eigentlich bei der furchtbaren Wüstenhitze nichts Besonderes. Das passiert schon mal. Ist bestimmt Selbstentzündung, denkt Mose. Brandstiftung scheidet mit Sicherheit aus. Hier gibt's ja keine Menschenseele sonst, die das getan haben könnte. Aber er brennt anders, dieser Busch. Er verbrennt nicht. Bei Gott ist eben vieles anders. Darauf muss ich mich einlassen, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Mose tritt in Gottes Gegenwart, ein gewaltiger Augenblick für ihn. Auch für uns ist das ein gewaltiger Augenblick, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Mose erschrickt förmlich. Und ich glaube, wer etwas, so eine Begegnung mit Jesus Christus erlebt, vergisst das nie. Mose in Gottes Gegenwart und Gott gibt sich zu erkennen. Ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Meist gibt sich Gott nur zu erkennen, wenn alles andere in der Umgebung ausscheidet, wenn wir allein mit Gott sind. Ich erlebe selten Gott im Trubel des Alltages, selten in der Rush-Hour des Lebens. Innere und äußere Ruhe sind meist notwendig, um Gottes Stimme genau zu hören. Aber ich muss mich darauf einlassen. Ziehe deine Sandalen aus. Hier ist heiliger Boden, den ich in der Nähe Gottes betrete. Frei von dem Schmutz, den ich mir auf dem Weg aufgeladen habe. Und dann spricht Gott zu mir ganz persönlich und direkt. Da ist nichts mehr dazwischen. Nichts stört, auch nicht die blökenden Schafe. Gott zeigt sich mir und ergibt sich mir direkt zu erkennen, wie Mose. Ich bin der Gott deines Vaters. Und damit kann Mose natürlich etwas anfangen. Und Gott sagt, ich habe dir etwas zu sagen. Zu Hause im Schafstall oder im Familienzelt hätte Mose Gottes Stimme wahrscheinlich nicht gehört, geschweige denn erkannt oder verstanden. Hier ist das aber unmissverständlich. Gott hat einen Auftrag für Mose. Vielleicht gibt es ja idealere Menschen dafür, die sich mit der politischen, mit der kulturellen, sozialen und sonstigen Lage des Volkes Israel besser auskennen als zur Zeit Mose, der seit Jahrzehnten nur mit Schafen unterwegs ist. Mose weiß doch überhaupt nicht, was in der Zwischenzeit in Ägypten passiert ist, was sich verändert hat. Aber trotzdem haben wir gelesen, Gott möchte gerade diesen Mose. Andere haben vielleicht mehr Erfahrung, andere können besser reden, aber Gott will gerade dich und Gott will gerade mich. Und es gibt eigentlich immer bessere Menschen für diese oder jene Sache. Immer. Aber Gott will trotzdem genau dich oder genau mich. Und es gibt immer einen besseren Zeitpunkt für irgendetwas. Aber Gott will gerade heute, dass er mich auf diesen Plan nimmt. Mit Sicherheit treibt das Mose den Schweiß auf die Stirn. Und nun sollte sich nach Jahrzehnten plötzlich wieder etwas ändern. Ich habe mich doch an meinen Posten hier gut gewöhnt. Der Schwiegervater ist mir sogar zufrieden mit mir. Und meine ganze Familie, die braucht mich. Ich kann hier nicht einfach wieder weg. So locker geht das nicht. Außerdem, ich bin in Ägypten geflohen, ein flüchtiger Mörder. Und das verjährt ja auch nicht. Warum sieht Gott das nicht? Warum sind das bei Gott keine Argumente? Ganz einfach, weil er eben einen Plan hat. Und in diesen Plan hat er bereits alle meine und deine Sorgen und Probleme, deine Vorbehalte und Ängste impliziert. Trau ihm das doch einfach zu. Gott beauftragt Mose, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Und Mose will sich natürlich auch diesem Auftrag entziehen. Ich glaube, da ist er nicht der Einzige, früher nicht und auch heute nicht. Er möchte nicht mit dem Pharao reden. Er ist zunächst ablehnend. Aber Gott sagt, das ist der Plan, den ich mit dir habe. Nun geht Mose mit seinen Schafen wieder zurück, aber er ist ein anderer Mensch geworden. Vielleicht haben ihn die Schafe ganz blöd, eben wie die Schafe so gucken, angeschaut. Und trotzdem trotten sie so treu und brav neben ihm zum Stall zurück. Und wie wird er empfangen? Mose, du kommst aber spät heute. Mose sagt spät, aber noch nicht zu spät. Und nun muss Mose der Familie das alles klar machen. Stellt euch das mal vor, keine leichte Sache. Ich kann mir vorstellen, dass er den ganzen Rückweg sich überlegt hat und immer wieder korrigiert hat. Wie werde ich das der Familie sagen? Wie sage ich das meiner Frau? Wie sage ich das meinen Schwiegereltern? Wie sage ich es den Kindern? Die glauben doch, ich spinne. Die Wüste, die Fremde hat mich verwirrt. Die Sonne hat mir vielleicht einen Dachschaden zugefügt. Mein Hirn ist vertrocknet. Mir glaubt doch keiner mehr. Mir glaubt keiner, dass Gott so direkt zu mir gesprochen hat. Zu mir, dem elenden Schafhirten, dem Flüchtling, dem Mörder, der sich in der Wüste versteckt hatte. Aber lass das nicht deine Sorge sein. Das ist Gottes Problem. Aber für Gott ist das kein Problem. Für Gott ist das ein Plan. Und die Frage ist, kann ich Gottes Plan in meinem Leben akzeptieren? Ganz oder nur abschnittsweise? Das kann ich nicht so einfach sagen, denn das hat Konsequenzen. Da geht es vielleicht ums Ganze, um alles. Wenn wir bis dahin die Geschichte Moses gelesen haben, würden wir vielleicht denken, der Mose kann einem schon leid tun. Er hat zwar vielleicht 40 schöne Jahre ganz am Anfang gehabt, aber dann 40 Jahre nur Einsamkeit und Wüste. Wo bleiben dann größere soziale Kontakte, ein bequemes Milieu? Er hat Sicherheit nur in einem Zelt gewohnt. Hat er sich das eigentlich verdient? Gott beruft Menschen in seinen Dienst und damit übernimmt Gott selbst die Verantwortung für sie und für mich. Das sind schon schwerwiegende Fragen, die ich mir stelle. Aber Gott möchte meine Mitarbeit. Er möchte mich in seinem Plan haben. Es ist, als ob Mose jetzt zu einem neuen Leben erwacht. Aus dem Schlummerdasein in der Wüste kommt es zu politischen Gesprächen auf höchster Ebene. Stellen wir uns mal diesen Unterschied vor. Zur Regierung der Weltmacht der damaligen Zeit. Gottes Wege und Aufträge erscheinen uns manchmal regelrecht kurios und unverständlich. Aber am Ende sind sie einzigartig und wunderbar. Es braucht schon etwas Mut, sich darauf einzulassen. Aber dieser Mut wird belohnt. Machen wir uns auf den Weg immer wieder neu. Ich möchte uns Mut dazu machen.